2018 nimmt langsam aber sicher Fahrt auf und auch wir starten durch mit der ersten Ausgabe des Jahres. Sie führt uns mitten ins Mittelmeer und in die wohl kleinste Hauptstadt Europas. Diese wird aber 2018 sicher touristische Schlagzeilen machen, denn Maltas Hauptstadt Valletta ist eine der zwei europäischen Kulturhauptstädte dieses Jahres. Am 21. Januar ist Eröffnung, das Warm-up beginnt aber bereits in den kommenden Tagen. Deutsches Reiseradio, Ausgabe Nummer 91 mit Rüdiger Edelmann und einem Blick auf das Programm, das im wahrsten Sinn des Wortes zum Knaller werden konnte. Der Malteser liebt sein Feuerwerk. Es ist fester Bestandteil der Kultur des Inselarchipels. Eine Festa ohne Feuerwerk? Undenkbar. Gleich ob religiöser Feiertag oder weltliches Fest, die Knallerei gehört dazu und hat sich zu einer wahren Kunstform entwickelt. Und so wird der Kulturhauptstadt-Eröffnungsabend am 21. Januar sicher auch mit einem Feuerwerk gekrönt. Wir haben die Chance genutzt und Valletta im Rahmen eines Malta-Besuchs besichtigt. Das war eindrücklich und führt zu unserer Behauptung, dass die maltesische Hauptstadt eine neue Marke setzen könnte, denn wir reden über eine Stadt mit großer Geschichte, großartiger Architektur, herausragender Kulturtradition und gleichzeitig überwältigender Kleine. Die Stadt liegt auf einem Felsen am Rand des Meeres, misst alles in allem einen knappen Quadratkilometer und hat etwas über 6000 Einwohner. Kleiner geht's nicht für die Hauptstadt eines EU-Landes. Daraus leitet sich schon jetzt die Tatsache ab, dass sich das Kulturspektakel auf das ganze Land verteilen wird. Zwei Hauptinseln und ein paar Winzlingshügel im Mittelmeer. Das ist Malta. Die Fläche des gesamten Inselstaats misst gerade mal 6 Quadratkilometer mehr als das Stadtgebiet von München. Damit sind die Dimensionen abgesteckt und damit ist klar, dass das ganze Land am Kulturhauptstadtfest beteiligt sein wird. Der Eingang von Valletta Ende Oktober des letzten Jahres. Am prachtvollen Zugang durch die Stadtbefestigung wird noch gearbeitet. Die Sonne scheint bei 24 Grad, der Himmel weist kein Wölkchen auf. Der kräftige Wind erfrischt und ist gleichzeitig eine Herausforderung für das Mikrofon, trotz Windschutz. Also, wenn's mal ploppt, das ist die maltesische Herbstbrise.
Herzlich willkommen in Valletta jetzt.
Marissa ist Touristenguide und stolze Malteserin. Sie wird uns durch die europäische Kulturhauptstadt begleiten.
The important thing for us as a European capital of culture is to put our stamp on it.
Und das ist John. Sein Job ist Öffentlichkeitsarbeit für das Kulturhauptstadtjahr. Er wird uns erzählen, was geplant wurde und was sich die Organisatoren dabei gedacht haben. Das hier ist maltesische Folklore, Ana genannt, und eine Macchietta gehört dazu. Bei uns würde man Bänkelsänger sagen, bei den Bayern hieße das Volksstanzel. Die Malteser haben sich ganz offensichtlich damit abgefunden, dass kein Besucher ihre komplizierte Sprache lernen wird. Immerhin haben sie auch das Englische als Amtssprache, ein Überbleibsel aus der Zeit als britische Kolonie. Das waren immerhin 164 Jahre und erst 1964 wurden die Inseln in die Unabhängigkeit entlassen. Gleich hinter dem Eingang zur Stadt trifft man auf der Trik Republika, also der Straße der Republik, das neu erbaute Parlamentsgebäude, das sich als modernistischer Quaderbau auf der rechten Seite machtvoll erhebt.
Wir haben hier in diesem großen Gebäude unser Parlament. Es sieht aus wie zwei Gebäude, aber gibt es eine Brücke inzwischen die beiden. Und viele sagen oder denken, dass es kein Fenster gibt. Aber wenn man sieht diese Gebäude von der Seite, dann kann man merken, die überall ist mit Fenster. Auch oben, es gibt fast eine Etage mit Fenster, so gibt es genug Licht auch da rein.
Wenig Licht gibt es bisher im Mordfall der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia, auch wenn Anfang Dezember Verdächtige festgenommen wurden. Wer wie wir im Oktober, also eine Woche nach dem Anschlag an der mit Blumen übersäten Gedenkstelle neben der St. John's Kathedrale nachfragt, trifft auf keine große Begeisterung bei den Maltesern. Sie sind geschockt und möchten gleichzeitig nicht über mögliche Hintergründe reden. Der Anschlag, der wie eine Exekution der Mafia wirkt, erscheint wie ein Fleck, den man gerne wegwischen würde. Dass Ministerpräsident Joseph Muscat eine undurchsichtige Rolle bei den Hintergründen spielt, scheint klar, auch wenn man ihm abnimmt, dass er die Ermordung verurteilt. Von daher wirkt es wie eine architektonische Koinzidenz, wenn das Parlamentsgebäude auf den ersten Blick den Eindruck einer nach außen geschlossenen Trutzburg macht. Etwas freundlicher wirkt das Parlament durch sein Baumaterial. Es ist dieser typisch gelbe maltesische Stein, aus dem der Großteil der Häuser erbaut wurde und wird.
Was für ein Stein haben wir hier? Das ist Kalkstein. Der Name ist Globigerina Kalkstein. Auf Malta gibt es 5 verschiedene Schichten von Stein. Eine von denen ist dieser gelbe Stein, Globigerina. Weich wie ein Material, so es ist weich wie Holz, aber dann im Laufe des Jahres es kommt viel härter. Und so, das schaffen wir alles mit dem zu bauen.
Und gebaut wurde in Valletta viel im Laufe der Jahrhunderte. Valletta ist ja gewissermaßen eine der ersten Städte vom Reißbrett und besticht durch ein schachbrettartiges Straßennetz.
Interessant zu merken, von allen Straßen in Valletta sind gerade. Warum? Der Architekt wusste, dass in Malta gibt es viel mehr warme Tage als kalte Tage. So auf einer Halbinsel, die ist rum mit Wasser, es ist immer so schön, eine Brise zu haben. So deshalb mit geraden Straßen überall. Und heute können Sie das besonders merken, diese schöne Brise, weil es ziemlich windig ist. Denn zweite ist denn die Stadt, es ist viel einfacher zu schützen, wenn die Straßen alle gerade sind. Beginnt von Anfang an bis zum Ende kann man immer sehen, die ganze Straße. Als denn der dritte Hauptgrund, es war, falls ein Angriff gab, so könnte die Munition einfach transportieren von einer Seite zu der anderen Seite der Insel mit Straßen immer gerade.
Das mit der Verteidigung war wichtig, denn Malta war ein begehrtes Eiland. Um das zu verstehen, braucht es einen kurzen Blick in die Geschichte. Die beginnt schon 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Alte Bauten wie die Tempelanlagen von Gigantia auf der Nachbarinsel Gozo gehen auf 3500 Jahre vor Christus zurück. In der Antike waren Phönizier, Karthager, Römer, Byzantiner auf den Inseln. Die Araber besetzten Malta um 870 bis 1525, waren dann auch noch Normannen, Deutsche, Franzosen und Spanier dort. Der spanische Kaiser Karl V. bot Malta um 1525 dem aus Rhodos vertriebenen Johanniterorden als Heimat an. Der Papst stimmte zu und um 1530 zogen die Johanniter auf die Inseln. Ein Jahr später bereits wurde Malta von den Osmanen belagert. Medina in der Inselmitte gelegen bot sich zur Verteidigung nicht gerade an. Also baute man an der Stelle der heutigen Hafeneinfahrt das Fort St. Elmo. Nachdem man eine zweite Belagerung deshalb überstanden hatte, beschloss der damalige johannitische Großmeister Jean de La Valette, auf der Halbinsel hinter dem Fort eine neue Hauptstadt zu bauen. La Valletta. Die Stadt wurde befestigt und von italienischen Architekten im heute noch existierenden Grundriss errichtet. Mit Häusern und Palästen und später auch mit einigen Gärten, nachdem es geschafft wurde, Valletta auch mit Wasser zu versorgen. Damit begann die Blütezeit Maltas und man sprach immer öfter statt vom Johanniterorden von den Maltesern. Die Reformation tat dann ihr Übriges und so erklärt sich die Namenverwirrung, erzählt Marissa auf unserer Tour in der St. John-Kathedrale mit Blick auf ein Malteserkreuz.
In der Mitte sehen Sie auch ein Malteserkreuz, in der Mitte von dieser grünen Marmor. Ein Malteserkreuz. Viele fragen aber, warum heißt das Malteserkreuz? Und auch eine Frage, eine öfte Frage von unseren Gästen, was ist der Unterschied zwischen Malteser und Johanniter? Was ist der Unterschied? So, das war nur in der 16. Jahrhundert. Am Anfang des 16. Jahrhunderts gab es den Protestantismus, Evangelismus und so verschiedenen Rittern, die kamen besonders aus der deutschen Sprache und aus der englischen Sprache, wollten nicht mehr mit dem Orden bleiben. Und so gab es die Abspaltung von den ursprünglichen Orden. Und kam der Johanniter, das sind meistens die Evangelisten und die Malteser, das sind die Katholiken. Dieser Kreuz aber, es kommt aus Amalfi. Die ersten Ritter kamen aus Amalfi. Und das war der Seekompass von Seefahrer von Amalfi, Venedig und Genova. Und weil die Ersten aus Amalfi kamen, die sind nach Jerusalem gefahren, sie wollten zu zeigen, von wo sie kamen. So sie hatten diesen Kreuz benutzt wie ein Symbol.
Das Symbol der Blütezeit der Malteser und Valletta ist sicher die Kathedrale im Zentrum Vallettas. Johannes gewidmet auf Maltesisch San Juan, im Englischen kam dann der Gian sprachlich ins Spiel. Sie gehört heute zu den Hauptsehenswürdigkeiten Vallettas und wer sie betritt, wird regelrecht vom Gold erschlagen.
Wir haben diesen schönen Schmuck auf der Wand. Was ist das? Viele fragen, ob das Stucco ist, ob das Holz ist. Nein, das ist keine von beiden. Das ist alles Stein, direkt in der Kathedrale eingemeißelt. Und denn es war alles vergoldet. Was Sie sehen hier, es ist 24 Karat Gold. Wir haben restauriert, das dauerte über 10 Jahre. Und endlich, wir sind fast fertig. Kann man nie sagen, dass wir sind fertig hier in dieser Kathedrale. Deswegen gibt es immer etwas zu restaurieren.
Eine gewisse Prunksucht kann man da beim besten Willen nicht abstreiten. Und auch die vielen weiteren Paläste der maltesischen Großmeister sind nicht zu verachten. Heute dienen sie fast alle einem sehr weltlichen Zweck.
Auf der anderen Seite hier haben wir den Großmeisterpalast. Ein Palast, der wurde in dem 16. Jahrhundert gebaut, denn weiter geschmückt vom Großmeister Pinto in dem 18. Jahrhundert. Heutzutage ist der Büro von unseren Präsidenten. In Malta haben wir einen Präsidenten, sie heißt Marie-Louise Coleiro Preca. Ein Präsident in Malta ist für 5 Jahre gewählt und wird direkt vom Parlamenthaus gewählt und nicht vom Volk. Sehr ähnlich wie bei Ihnen ist.
Und auch der Ministerpräsident hat seinen eigenen Palazzo. Er steht an luftiger Stelle quasi über dem Hafen, was auch den Wind erklärt, der hier übers Mikrofon herfällt.
Vor ein anderer Auberge, ein anderer Herberge. Hier wohnten die Ritter aus Castile, León und Portugal. Es ist mehr bekannt wie Castilla bei uns. Und wie ein Palazzo ist eine von den schönsten, die wir haben in Valletta. Es wurde dann neu gebaut in dem 18. Jahrhundert. Heutzutage, das ist der Sitz von unserem Premierminister.
Die Verschwendung der unterschiedlichen geistlichen Großmeister ist auch heute noch augenfällig und sie war letztlich auch für den Niedergang der geistlichen Herren verantwortlich. Was sie allerdings schafften, ist die streng religiöse Ausrichtung der Malteser bis heute. 98% der Bevölkerung sind katholisch. Kaum eine Region der Welt besitzt eine so große Dichte an Kirchen, Kapellen und Kathedralen. In der Regel wurde ihr Bau mit Spendengeld der Bevölkerung finanziert. Der katholische Glaube hat sogar die Kolonialherrschaft der Briten überlebt, die nach 1800 aus der St. John-Kathedrale gerne eine anglikanische Kirche gemacht hätten. Vielen Katholiken sagt man auch den Menschen auf Malta nach, dass sie gerne feiern, wenn es einen religiösen Anlass gibt. Daraus sind die überall stattfindenden Festas entstanden. Sie haben was von unserer Kirmes oder auch Kirchweih-Tradition. Hier wird dann Tagesfeuerwerk gerne mit einer Prozession kombiniert und die Musik, wir hören gerade den Star der Festa-Musik, Justin Formosa, wechselt sich ab mit Blaskapellen, die nach der Prozession gerne durch die Orte ziehen und dann eher für Stimmung und gute Laune sorgen. Und alle feiern mit. Dieses kulturelle Ritual wird in diesem Jahr auch bei den Angeboten zum Kulturhauptstadtjahr eine große Rolle spielen, sagt John, unser Kulturspezialist. Wirklich wichtig für uns als europäische Kulturhauptstadt, sagt er, ist unser spezieller Stempel. Und eine Festa lokalisiert quasi das Festivaljahr. Es ist die Kultur und das mediterrane Gefühl konzentriert auf unsere Insel im Speziellen. Und deshalb spielen Festa-Elemente bereits im Vorprogramm in der kommenden Woche eine wichtige Rolle, sagt John. Überhaupt geht es fast durchgehend ums Feiern, wenn man das Veranstaltungsprogramm ansieht. Eine Woche vor der Eröffnung startet das Vorprogramm. Die Eröffnung ist am 21. Januar. Davor gibt es ein Fringe-Festival. Schräg, schrill, rasant und voller Experimente. Es wird ein Riesenspektakel, zu dem wir jeden einladen, sagt John, um das zu feiern, was für uns ein sehr wichtiges Jahr werden wird. Und auch der Eröffnungstag soll es in sich haben. Es wartet ein Festival maltesischer Kultur auf den vier Hauptplätzen und in den Straßen von Valletta mit Akrobaten, Theater, sinfonischer Musik und einer Performance mit digitalen 3D-Projektionen. Es werden traditionelle Orchester durch die Stadt ziehen. Auf dem alten Marktplatz wird es Marionettentheater geben. Clowns sind da und auch ein menschliches Rad wird durch Teile der Stadt rollen. Wie schreibt Jason Mikalev, der Chef der Kulturhauptstadtorganisation, im Programm so richtig? Bei Valletta 2018 sei besonders wichtig der kulturelle Diskurs der Gemeinschaft Europas in einer Zeit, in der von Trennung, Abspaltung, Abgrenzung sowie geistigen und echten Mauern die Rede sei. Das gemeinsame Feiern der europäischen Kultur, die unterschiedlich ist und doch so viele Gemeinsamkeiten aufweist. So fasse ich das mal zusammen. Das Kulturhauptstadtjahr bietet Hochkultur in Form des bekannten Barockfestivals, des Malta Film Festivals und es soll gleichzeitig auch Teile von Valletta reanimieren, die drohten in Vergessenheit zu geraten oder zu verfallen.
Valletta 2018 is not just for 2018, but we want to create a legacy.
Valletta 2018, so John, ist auch eine Investition in die Zukunft. Da ist zum Beispiel die Wiederbelebung des Trail Street, dem ehemaligen Rotlichtviertel. Inzwischen ist es ein Viertel mit Restaurants, Bars, Musik und lebendiger Kultur. Dann gab es da einen Souk, also den alten Markt. Der war in den Jahren völlig runtergekommen und schon fast vergessen. Aber es ist eine wundervolle Location geworden und bietet die Chance, dort Kultur zu genießen, für Einheimische wie unsere Gäste.
Regenerating this building and revitalizing it for the general public and international public to enjoy.
Und immer wenn im Lauf des Kulturhauptstadtjahres der Abend kommt, sollte der Valletta-Besucher einen Blick in Richtung Naturhafen zu den drei gegenüberliegenden historischen Städten werfen. Das geht am besten aus einem der drei historischen Gärten. Der obere Baraka-Garten bietet viel Grün im Vergleich zum etwas kargen Pflanzenwuchs in der Stadt. Exklusiv empfohlen von Marisa, unserer Fachfrau.
Wir sind in einem von den drei Gärten in Valletta. Gibt es nur drei Gärten in Valletta wegen die Probleme mit Wasser? Mehrere Gärten, sie brauchten mehr Wasser. Und so deshalb, dass sie haben nur drei gemacht in Valletta. So, was sehen Sie hier? Das ist unser großer Hafen, der wichtigste Hafen Maltas, mit einer Naturküste von 15 Kilometern. Die älteste Stadt ist die Stadt, die wir vor uns haben. So, das ist denn Virgo, die Stadt, das heißt Vittoriosa. Und den Fort Sant'Angelo. Die zweite älteste Stadt ist auf der rechten Seite, die befestigte Stadt von Senglea. Denn in 1566 wurde Valletta gegründet. Das ist, wo wir uns finden. Valletta ist nur dieser Teil hier. Und dann der Rest war langsam gebaut im Laufe des Jahres. Haben wir Fort Ricasoli am Eingang des Hafens, auf der linken Seite. Das wird oft benutzt für Filme zu drehen, wie Gladiator, wie Troy und auch jetzt Game of Thrones, weil da gedreht in dem Fort am Eingang des Hafens.
Und wenn dann die Sonne untergeht, aus dem Hafen ein Kreuzfahrtschiff in die Nacht verschwindet und wieder mal ein Feuerwerk über der großen Historia abgebrannt wird, dann kann man schon das Gefühl kriegen, dass es gut sei, kulturelle Vielfältigkeit in Europa zu besitzen und sie gemeinsam mit anderen Europäern zu genießen und zu feiern. Thank you. Valletta 2018, eine europäische Hauptstadt, feiert sich und lädt ein zum Mitmachen. Ein durchaus verlockendes Angebot. Informationen zu den Programmdetails gibt es auf der Internetseite www.valletta2018.org. Deutsches Reiseradio und Podcast, Ausgabe 91. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen in Malta.